Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement, Teil 2 in diesem Monat. Wir haben ja das Thema Mobbing in diesem Monat in den Vordergrund gestellt. Wir haben vor 2 Wochen schon mal eine Einführung gebracht und jetzt wollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Mit mir dabei ist die Heike Andreschak, wie immer. Hallo Heike.
Ja, hallo Michael.
Ja, letztes Mal hattest du ja relativ viele Infos mit reingebracht in die Aufnahme. Wir haben ja gesagt, wir wollen dieses Mal auch einen Gast begrüßen. Du hast auch jemanden eingeladen. Wer ist denn heute dabei?
Ja, heute ist dabei der Martin J. Warm und der will uns helfen, das ganze Thema nochmal intensiver aus arbeits- bzw. arbeitsrechtlicher Perspektive zu beleuchten. Ja, hallo, lieber Martin.
Ja, hallo Heike, hallo Michael, liebe Zuhörer. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, was gibt es vielleicht über Martin auch noch zu wissen? Martin ist Rechtsanwalt, Fachanwalt und Martin ist auch Unternehmer und versteht sich als Unternehmer. Aber er ist auch gebürtiger Rheinländer und es hat ihn trotz alledem nach Ostwestfalen verschlagen. Seit 1996 ist er nämlich in Paderborn als Rechtsanwalt tätig. Vorher hat er auch noch was Ordentliches gelernt, nämlich ist Groß- und Außenhandelskaufmann geworden und hat dann eben ein Jurastudium absolviert, ist auch im Ausland gewesen, in Nordamerika und in Australien. Und jetzt versteht er sich als sogenannten Schnittstellenjurist und setzt da seine Schwerpunkte im Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht und Unternehmensrecht. Und er versteht sich als Ansprechpartner, Berater und ist eben immer auch ein sehr engagierter Partner in dieser Schnittstelle Recht und Wirtschaft.
Jo, das war ja schon eine Rieseneinführung für mich. Vielen Dank dafür, Heike. Das Thema Arbeitsrecht ist auch tatsächlich ein spannendes Thema. Ich habe halt auch so meine Konzernerfahrung früher gemacht und ich weiß also auch, wie es im Büro zugeht und eben nicht nur aus Anwaltsakten.
Das ist gut. Und dann ist dir sicherlich das Thema Mobbing auch begegnet. Und wenn wir es jetzt arbeitsrechtlich angucken, was ist es denn da eigentlich? Ist es eine Straftat oder wie ist das zu behandeln?
Naja gut, soweit sind wir ja vielleicht im ersten Schritt noch gar nicht. Im ersten Schritt ist erstmal Mobbing eine ganz unangenehme Sache für die Betroffenen und zwar eigentlich für die Mobbing-Opfer auf der einen Seite, aber auch natürlich für Personaler bzw. Führungskräfte kann das eine unangenehme Sache sein, wenn denn im Team jemand gemobbt wird oder möglicherweise auch die Führungskraft selbst. Strafrechtlich ist das grundsätzlich erstmal keine relevante Situation, es sei denn, es werden strafrechtlich relevante Sachverhalte dort ausgetauscht, aber grundsätzlich erstmal Mobbing keine strafrechtliche Handlung auch. Das ist ja letztlich nur eine Anfeindung, eine Schikane, Diskriminierung, das ist ja oftmals sehr subtil auch insgesamt, muss man sagen. Es können aber eben auch Teilhandlungen beim Mobbing strafbar sein. Also mal, wenn das in Körperverletzungen reingeht, wenn Beleidigungen kommen, auch solche Fälle habe ich selber schon gehabt. Wobei, sag ich mal, so ein Streit mit der Beleidigung ist nicht direkt Mobbing, weil das ist ja ein Einzelfall, denn das Besondere beim Mobbing ist ja, dass das sich über einen längeren Zeitraum abspielt. Aber das kann natürlich passieren, auch Verleumdungen, strafrechtlich relevant, Nötigungen sind natürlich strafrechtlich relevant, das können auch Teilhandlungen beim Mobbing sein.
Genau, du hattest das auch noch mal angesprochen, dass eben das wirklich Besondere eben bei Mobbing ist, dass es über einen längeren Zeitraum und auch mit wirklich dem Zweck, den anderen zu schädigen, passiert. Aber trotzdem ist ja eine Abgrenzung schwierig. Ja, wann ist es denn eigentlich noch Spaß und wann ist es Mobbing?
Also Spaß ist eigentlich mal, wenn eine gewisse Grenze überschritten wird. Und Grenzen sind natürlich auf der einen Seite sehr individuell. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, die Erfahrung ist eigentlich die, dass natürlich das Opfer möglicherweise die Mobbinghandlungen etwas anders empfindet als vielleicht der Täter oder die Täterin. Und da muss man wirklich sehr, sehr genau gucken. Also ich habe in der Praxis Fälle, wo es für mich als Anwalt sehr schwierig ist, überhaupt erstmal zu verstehen, worum es im Einzelnen geht. Da kommt dann ein Mandant zu mir an und sagt, das und das ist passiert. Dann versuche ich das ein bisschen weiter zu hinterfragen, versuche, wie die Situationen waren und so weiter. Es tun sich dann auch die Opfer oftmals sehr schwer, mir diese Sachverhalte zu schildern. Oder es wird vom persönlichen Empfinden ein Sachverhalt sehr überzogen auf sich gezogen, was vielleicht objektiv betrachtet, also ein objektiver Betrachter, noch gar nicht als zielgerichtete Anfeindung oder Schikane erkennen würde. Also es gibt Beispiele, wenn ich sag mal ein flotter Spruch am Arbeitsplatz läuft, wo vielleicht alle auch drüber lachen und das Opfer auch selbst drüber lachen könnte, aber vielleicht derjenige, der diesen Spruch bringt, an anderer Stelle in subtiler Art das Opfer oder das mutmaßliche Opfer vielleicht ausgrenzt aus der Gruppe. Und das ist ja auch genau das Problem, was wir beim Mobbing haben, die Grenze, wenn es tatsächlich dann auch soziologisch oder, wie soll ich sagen, arbeitsrechtlich schwierig wird, also wenn es tatsächlich einen Angriff gibt auf den Mitarbeiter, weil es oftmals subtil ist. Das können Gerüchte sein, das können ja so unterschwellige Themen sein, die dann quasi an das Opfer herangetragen werden oder auch hinter dem Rücken des Opfers, über das Opfer dann auch gesprochen werden.
Also jetzt mal einfach so da reingefragt spontan, wie kann man dann einfach Klärung herbeiführen, also dass die das, oder was machst du, damit du dir Klarheit verschaffst?
Ja gut, auch da typische Antwort vom Anwalt, kommt drauf an.
Ja, macht ja nichts.
Haben wir das schon mal abgehakt.
Okay. Es hängt natürlich.
Und er hat es selbst gesagt.
Es hängt natürlich davon ab, in was für einer Situation der Rechtsratsuchende, der Betreffende sozusagen bei mir landet. Das kann ja unterschiedliche Aufgriffe sein. Es kann ja zum Beispiel so eine Thematik sein, dass ein Mitarbeiter isoliert wird von allen Besprechungen, wo die Schikane quasi läuft, dass so keiner mit dem spricht beispielsweise, dass der nicht zu Teambesprechungen eingeladen wird, dass der einfach schlichtweg ignoriert wird. Dann kann das ja zur Folge haben, dass der seine Arbeit nicht mehr richtig machen kann, weil ihm vielleicht Informationen fehlen und so weiter und so fort. Und dann muss ich natürlich klären, sind wir eher auf der Arbeitsebene, und dann würde ich vielleicht mich mit dem Arbeitgeber oder auch mit der Führungskraft ins Benehmen setzen. Oder sind es zum Beispiel so Fälle wie, das habe ich also tatsächlich über einen längeren Zeitraum mit einem Arbeitnehmermandanten auch erlebt, wo der Chef den tatsächlich einfach nicht nur ignoriert hat, sondern der hat ihn strafversetzt. Ja, das war ein Mensch, der ganz große, oder anders gesagt, der konnte richtig gut in feiner Arbeit arbeiten. Der war also so ein Spezialist im ganz kleinen Bereich. Der konnte mit Werkstoffen ganz präzise arbeiten. Und dann hat man den einfach versetzt und dann sollte der nur noch Maschinen verschrotten. Ja, das heißt, er wurde also quasi in seiner Arbeitskraft aus dem, was er eigentlich konnte, was er eigentlich auch jahrzehntelang gemacht hat, rausgenommen. Nur weil er mit dem Betriebsleiter nicht mehr klarkam. Hat der Betriebsleiter ihm einen Schreibtisch vor dessen Büro hingestellt und hat gesagt, so ab sofort zerlegst du nur noch Maschinen. Und also das war einer der krassesten Fälle, die ich hatte, der war wirklich sehr, sehr feine Arbeit leisten konnte. Dann haben wir überlegt, wie können wir das lösen? Dann habe ich tatsächlich nicht nur den Arbeitgeber in Anspruch genommen, sondern auch den Betriebsleiter selbst. Und habe mich also bei dem Arbeitgeber erstmal auf den Arbeitsvertrag berufen, dass also der Arbeitgeber dafür zu sorgen hat, haben wir auch über eine einstweilige Verfügung dann gemacht, dass der also erstmal seine Arbeit so ausüben kann, wie es arbeitsvertraglich vorgesehen war. Da gab es Gott sei Dank einen Anspruch, den ich da begründen konnte. Und in Bezug auf den Betriebsleiter haben wir dem dann auch erklärt, dass das, was er mit dem da macht und das vor versammelter Mannschaft nicht funktionieren kann. Das ging dann sogar bis zum Bundesarbeitsgericht. Also wir haben da mehrere Verfahren geführt in dem Fall. Ich hatte Gott sei Dank einen Mandanten, der innerlich sehr stark war an der Stelle, der das auch durchgezogen hat. Das ist aber eher ein untypischer Fall. Ja, also die typischen Fälle sind eher subtiler. Aber das war so ein ganz klassischer Fall, wo jemand ja nicht mal isoliert wurde, sondern andersherum, der wurde quasi in den Käfig gesetzt, ne? So ganz einfach gesprochen, ne? Dass solche Fälle, also man muss letztlich immer sehr individuell mit dem Mandanten erstmal die Sachlage klären, gucken, ist das überhaupt, sage ich mal, ein zielgerichtetes Handeln von einem Mitarbeiter oder mehreren, kann ja auch passieren. Ich muss also erstmal klären, was da überhaupt abgeht. Und dann muss ich eben schauen, wo kann ich beispielsweise arbeitsvertraglich ansetzen oder wo kann ich den Störer möglicherweise auch in Anspruch nehmen.
Jetzt hast du ja gerade schon von einer rechtlichen Auseinandersetzung gesprochen. Das ist ja dann schon ein relativ weiter Schritt im Prinzip. Was hast du so für Empfehlungen, was man im Vorfeld noch machen kann? Also gibt es dann irgendwie ein Gespräch unter den Mitarbeitern oder wird das vielleicht mal diskutiert irgendwie? Also wie sind da so deine Erfahrungen? Wie schnell passiert das, dass sowas auch dann irgendwie vor Gericht landen kann?
Also nicht alles das, was von potenziell Betroffenen als Mobbing empfunden wird, ist tatsächlich Mobbing. Also das muss man ganz, 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 ganz deutlich sagen. Und da sind alle Berater gut beraten, wenn sie da erstmal, sag ich mal, den Anker werfen und ein bisschen mit angezogener Bremse fahren. Weil Sachverhalte klären sind das Allerwichtigste. Und dazu zählt auch, dass der Arbeitnehmer immer gut beraten ist, wenn er ein Mobbing-Tagebuch führt. Das heißt, also über einen längeren Zeitraum erstmal guckt, wer sind überhaupt die Protagonisten da, die ihn angreifen, wie sind die Situationen, gibt es Zeugen und so weiter und so fort. Das ist also etwas, das ist sehr aufwendig natürlich für den Betroffenen, aber unerlässlich auch für mich hinterher als Anwalt, um überhaupt rechtlich dann auch irgendwo einen Anker reinzuwerfen. Na, das ist halt eben, ich bin ja in der Darlegungs- und Beweislast als Opfer und wenn es dann um Schadensersatz geht, kommen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu, dann wird es sowieso erst richtig schwierig und spannend. Das Thema Unterlassung, ne, also dass jemand etwas unterlässt, das kann ich vielleicht noch regeln. Schadensersatz ist nochmal eine ganz andere Thematik und was es dann eben sehr schwierig macht. Aber egal, was man am Ende will, am Ende zählt letztlich, dass ich als Arbeitnehmer, als Betroffener, ich kann ja auch der Chef sein, der gestafft wird, ne? Also die andere Richtung. Ne? Genau. Aber als Betroffener ist es eben wichtig, dass ich die Sachverhalte quasi auf der Kette habe und letztlich immer die Ws drin habe, ne? Wer, was, wie war die Situation und wann vor allen Dingen ist was passiert.
Ja. Dann jetzt noch mal so eine Frage, ist es eigentlich ein Unterschied in der Bewertung, wenn es im Grunde nicht unter Kollegen stattfindet, sondern vielleicht auch vom Vorgesetzten in Richtung Mitarbeitende passiert? Oder spielt ein Unterschied, wer es tut, gar keine Rolle?
Naja gut, im Opfer ist es ja völlig wurscht, ne? Also
klar, also das jetzt schon, aber ich sag mal in der Behandlung.
Also ich hab zum Beispiel, also ich kenne alle Situationen, ja. Ich kenne Situationen, wo es tatsächlich von den Mitarbeitern in die Ebene nach oben geht, ja. Ich kenne die Situationen, wo es von oben nach unten geht und natürlich auch in der horizontalen Ebene, wenn es unter Mitarbeitern geht. Fangen wir mal bei der Ebene an, wenn es quasi um das Bossing geht, ne? Also wenn es quasi von oben nach unten runter geht. Das ist sicherlich die schwierigste Ebene, weil man sicherlich erstmal unterstellen kann, dass der eigentliche Arbeitgeber, also gerade wenn wir in einem Betrieb sind, wo wir verschiedene Ebenen haben, ne? Und es um Abteilungsleiter geht, einen Gruppenleiter oder jemand, der zumindest in der Funktion über dem Opfer steht, in der Hierarchie, möglicherweise mehr Rückendeckung vom Chef hat. Das sind tatsächlich die Fälle, ich habe da so einen Fall von einer Kindergärtnerin im Kopf, die von ihrer Einrichtungsleitung strafversetzt wurde, quasi aus der Gruppe rausgenommen wurde und nur noch Bastelvorbereitungen machen durfte, obwohl sie eine hochbezahlt dotierte Kraft war. Warum? Weil die, und jetzt wird's ganz interessant, die Pastorin, die quasi als Kirchenvorstandsvertretung dem Ganzen vorangestellt war, mit der Mitarbeiterin nicht klarkam. Und dann haben wir eine ganz andere Situation, eine ganz, ganz schwierige Situation, die auch sehr schwierig auch zu regeln ist dann auch. Und natürlich für die Mitarbeiterin ein großes Problem darstellt, weil sie tatsächlich Funktionen ausüben soll, zu der sie gar nicht ausgebildet worden ist, beziehungsweise ausgegrenzt wird und ähnlich wie bei dem Fall mit dem Mitarbeiter, der dann hinterher nur irgendwelche Maschinen zerlegen durfte, eine fachfremde Tätigkeit ausführen soll. Oder zumindest weit entfernt von dem, was sie eigentlich machen sollte, nämlich mit Kindern auch pädagogisch arbeiten. Und in den Situationen, wenn ich also weiß, dass das so läuft, da gehe ich natürlich dann direkt auch an den Arbeitgeber, weil das ist ja meine Zielperson aus Sicht des Arbeitnehmers. Mhm. Macht es für die Arbeitnehmer natürlich schwierig, weil dadurch das Arbeitsverhältnis natürlich auch belastet wird, erstmal. Und da muss ich halt eben gucken, wie ich das dann arbeitsrechtlich regel. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es eine, ich sag mal, für mich so einen kleinen Zauberkasten und eine Kiste, wie ich dann quasi damit dann auch umgehe. Das ist aber eben sehr individuell. Das setzt auch voraus, dass es viele, viele Gespräche zwischen mir als Rechtsvertreter und der betroffenen Person dann auch gibt, um dann auch mit der genau abzuklären, was will die. Will die beispielsweise das Arbeitsverhältnis dann zum Erliegen bringen? Sprich, wollen wir, sag ich mal, eine Eskalationsstufe bringen? Soll ich eher schlichtend unterwegs sein? Mhm. So eine Situation habe ich zurzeit auch im Bereich einer Gastronomie, wo jemand die Küche macht, mit dem Küchenchef ein Problem hat und der Inhaber eher sehr auf Küchenchefs Seite steht, aber eigentlich nirgendwo auf der Seite steht, nämlich gar nichts macht, weil der hat den Küchenchef, der ist ihm wichtig, aber die Reinigungskraft ist auch wichtig. Aber die ist halt am Ende der Nahrungskette, sage ich böse. Weil es vielleicht schwieriger ist, einen neuen Küchenchef zu kriegen, der Arbeitgeber hält sich dann da eher so raus. Ob das dann auch richtig ist, eine andere Frage, ne? Also da kann man auch einen Arbeitgeber, der ja dann auch eine Fürsorgeverpflichtung irgendwo hat gegenüber allen Arbeitnehmern, möglicherweise auch in eine Pflicht nehmen, wenn es denn der Arbeitnehmer will. Das zu klären ist aber schwierig. Oder ganz oft schwierig, weil ich muss erstmal klären, was will der Mitarbeiter, ne? Will der einfach nur ungestört arbeiten? Das ist ja erstmal offensichtlich. Oder irgendwann resignieren dann auch viele, die dann, sage ich mal, dem Mobbing zum Opfer fallen. Und das ist ja manchmal auch das, was der Mobbende, also der Aggressor sozusagen, dann auch manchmal möchte, dass dann jemand vielleicht versetzt wird oder nicht mehr da arbeitet. Das muss man halt eben klären. Und da muss man eben auch gucken, wo dann der Leidensdruck größer wird. Auf der Ebene Staffing, also von unten nach oben, funktioniert das ja in der Regel nur so, wenn viele Mitarbeiter, sag ich mal, einen Chef irgendwie ausgrenzen und den dann vielleicht beim Arbeitgeber anschwärzen. Das ist auch eine ganz schwierige Situation, sicherlich für die Führungskraft, die letztlich dazu führt, in der Regel, wenn denn der Arbeitgeber, ich sag's jetzt mal vorsichtig, gut beraten ist, die Führungskraft irgendwie zu versetzen, wenn es denn funktioniert, weil wenn denn das unten im Team nicht mehr funktioniert, weil eine Führungskraft irgendwie nicht ordentlich arbeitet, dann wird es natürlich auch sehr schwierig, dann auch für den Arbeitgeber. Mhm. Schwierige Situation. Auf der gleichen Hierarchieebene, das kann ja unter Vorgesetzten sein, das kann unter Mitarbeitenden sein, hat man, finde ich, immer so als Arbeitgeber die besten Karten, um da vielleicht gegenzuwirken, weil da kann man natürlich über Teambesprechungen oder so versuchen, auch eine klärende Situation herbeiführen. Ja, das ist halt eben schwierig. Aber wie gesagt, für die Betroffenen ist es ganz, ganz schwer in alle Richtungen. Da gehört sehr viel Fingerspitzengefühl auch für den rechtlichen Berater dazu. Und wie gesagt, die Sachverhaltsklärung, das ist das Entscheidende.
Ja, weil ich habe mich jetzt, während du gesprochen hast, einfach auch so gefragt, auch bei der Frage, was will ich, also oder was würde ich wollen, wenn ich in der Situation wäre, Weiterbeschäftigung unter den Gegebenheiten mit einem geänderten Verhalten, würde ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch persönlich, wenn ich betroffen wäre, als schwierig sehen. Jetzt hattest du schon gesagt, der Arbeitgeber ist im Grunde auch im Rahmen seiner Fürsorgepflicht immer irgendwie gehalten, was zu tun. Und du hattest auch gesagt, dass Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers im Zweifelsfall, wenn er der Betroffene oder die Betroffene ist, ist eben auch im Zweifelsfall zu beweisen, dass es so ist, wie es ist. Und hattest das Mobbing-Tagebuch ins Spiel gebracht. Wenn es dann wirklich vor Gericht geht, wie oft kommt das eigentlich vor und was ist da eigentlich so zu beachten?
Also der Rechtsfall ist eigentlich aus meiner Sicht immer nur der letzte Weg, wobei es kommt auch da dann am Ende darauf an, mit welchem Antrag gehe ich als Anwalt oder als Arbeitnehmer dann da rein. Also was will ich letztlich? Wobei der Antrag muss nicht unbedingt identisch sein mit meinem Oberziel, was ich am Schluss habe. Das erkläre ich gleich. Also in der ersten Stufe ist erstmal, finde ich, wichtig, dass es erstmal auf der Arbeitsebene läuft. Das heißt also, sprechenden Menschen kann geholfen werden und wichtig ist tatsächlich, dass man das Gespräch sucht. Als Opfer Natürlich vielleicht erstmal mit dem Betroffenen, um zu hören, wie steht er mit dem, Verzeihung, mit dem Aggressor oder mit dem Mobbenden, ja, also mit demjenigen, von dem das also quasi kommt, dass man vielleicht mit dem einfach mal ein offenes Gespräch führt. Das hängt natürlich auch von der Unternehmenskultur ab, das hängt vom Bildungsgrad ab, wie so ein Gespräch läuft. Also das kann was mit eins aufs Auge enden, sowas. Haben wir auch schon gehabt, solche Fälle. Dann sind wir allerdings wieder im strafrechtlichen Thema drin. Das kann auch tatsächlich enden, dass es dann hinterher gute Freunde werden, weil die sich einfach in irgendeiner Situation mal missverstanden haben. Ja, also habe ich auch schon erlebt. Also das ist halt eben so individuell, wie Menschen sind, sind eben auch dann die Entwicklung. Aber Grundregel Nummer eins aus meiner Sicht ist nochmal erstmal das Gespräch suchen. Das hängt dann nicht davon ab, auf welcher Ebene das ist, sondern grundsätzlich erstmal das Gespräch suchen mit der Person, von der man meint, dass man gemobbt wird. Und wenn dann an der Stelle nicht weiterkommt, also das muss man natürlich als Betroffener auch sehr objektiv führen, so schwierig das auch ist, weil Vorwürfe helfen an der Stelle ja natürlich nicht weiter. Und wenn ich mit der Person selber nicht klarkomme, dann muss ich schauen, wie kann ich mir vielleicht Hilfe woanders holen. In Betrieben, wo es beispielsweise einen Betriebsrat gibt, kann ich mir den Betriebsrat mit dazu nehmen. Wenn denn der nicht jetzt, sage ich mal, der aktiv Mobbende ist, dann kann das ja durchaus jemand sein, der eine Hilfestellung gibt. Ich kann mir vielleicht einen anderen Mitarbeiter oder eine andere Führungskraft mit dazu nehmen. Das heißt, also ich kann mir vielleicht Verstärkung suchen, der mir mit einer Person, die mir dann möglicherweise ja, helfen kann, mir eine Unterstützung geben kann. Ich kann möglicherweise auch mal mit der Personalabteilung sprechen. Auch da gibt es natürlich die Möglichkeiten, dass der Arbeitnehmer, der betroffen ist, sich bei der Personalabteilung beschwert oder den Weg dort eingeht. Das hängt also davon ab, wie weit will ich das eskalieren lassen? Das ist so die grundlegende Frage. Und es gibt natürlich Mitarbeiter, die kommen völlig aufgebracht bei mir an und sagen, boah, das und das und das ist passiert. Und, ne? Und wenn das schon so losgeht, dann bin ich mal einer, der nochmal einen Gang zurückschaltet und wirklich diesen Sachverhalt versucht zu klären und auch zu klären, was will der? So, und wenn der dann tatsächlich Krawall will der Mitarbeiter und ihm das vielleicht auch mit dem Arbeitsverhältnis nicht ganz so wichtig ist, dann ist immer die Frage, was will er? Ich will möglichst viel Geld, ich will eine Abfindung haben. Habe ich ganz oft schon gehört. Und dann frage ich die Rechtsratsuchenden immer, wie soll ich das jetzt mit einer Abfindung? Ja, er hätte gehört, man würde Geld kriegen, wenn man gemobbt wird. So starten oft so Gespräche auch. Ja, okay. So, und dann wird es natürlich für mich als Anwalt immer schwierig, weil ich dann nämlich erstmal erklären muss, wie das alles so zusammenhängt. mit Geld bekommen und mit solchen Ansprüchen und dass der Weg ja durchaus nicht ganz einfach ist, dass das auch steinig ist. Das kann man alles machen und da muss man eben gucken, aus welchem Rechtsgrund kann ich zum Beispiel einen Geldanspruch verlangen. Ne? Wenn wir dann beim Schmerzensgeld sind, dann muss ich natürlich gucken, haben wir da überhaupt einen Anspruch drauf. Kommen wir nochmal zu, hatte ich eben schon mal gesagt, aber das sind eben dann so die Fragestellungen, was will der? Und wenn ich dann geklärt habe, dass er zum Gericht will, dann muss ich mit dem klären, worauf soll denn der Antrag gerichtet sein? Ich hatte eben so einen Zwischensatz gesagt, es hängt davon ab, was man quasi offiziell will und was man tatsächlich will. Wenn ich jetzt nur eine Unterlassung beispielsweise haben möchte, dass der andere mich nicht mehr schlecht behandelt, nicht mehr isoliert oder ich sag mal strafversetzt oder so, dann habe ich ja eigentlich einen guten rechtlichen Anspruch aus dem Arbeitsvertrag. Also wenn der das dann hergibt, Arbeitsvertrag, Stellenbeschreibung, das ist für mich so ein Ansatzpunkt auch, ne, wo ich dann gerne gucke, weil ich bin natürlich als Jurist, versuche ich einen sicheren Weg zu gehen und da, wo ich am besten meinen Anker reinschmeißen kann, versuche ich natürlich dann auch das dem Arbeitgeber am ehesten dann auch klarzumachen. Ja, und dann können wir, also wenn wir jetzt in diesem Bereich der Versetzungen sind beispielsweise oder unzulässigen Isolierungen, kann ich natürlich objektiv gut was darstellen. Schwieriger wird es, wenn über eine andere Person hinter deren Rücken getuschelt wird. Weil dann fehlen mir oftmals auch schon die Sachverhalte, insbesondere auch die beweisbaren Sachverhalte. Und da muss man dann schauen, was der denn tatsächlich will. Wenn das so ein Sachverhalt, der immer unter vier Augen stattfindet, ist, wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Das machen sich ja auch die Mobbenden zunutze, ne? Dass Dinge dann oftmals eben in einem Vier-Augen-Gespräch oder ne, also in kleinen Situationen sozusagen laufen.
Mhm. Also ohne Zeugen im Prinzip, dass man sagen kann, habe ich nicht gesagt oder ist nicht passiert oder sowas.
Ohne, okay. ohne Zeugen, genau. Genau. Na, und dann wird es natürlich sehr schwierig, das auch für das Opfer dann auch quasi zu beweisen, wenn es dann quasi nur um eine Unterlassung geht, beispielsweise, wenn Dinge behauptet werden. Auch, und wir haben das Thema ja auch in dieser ganzen MeToo-Bewegung auch. Wir haben das in anderen Bereichen, wo es wirklich sehr, sehr schwierig ist, dann auch das Opfer tatsächlich dann auch den Aggressoren sozusagen dann entgegentreten können. So, und da muss man natürlich im Arbeitsgericht dann eben schauen, wenn es dann dem Aggressor auch selber an die Wäsche geht, also deutsch gesagt, der auch in Anspruch genommen wird, vielleicht neben dem Arbeitgeber, kann auch manchmal Bewegung in so eine Situation kommen, wenn dann auf einmal auch derjenige, der selber mobbt, ja, arbeitsrechtlich belangt wird von dem Gemobbten. Und vielleicht dann sogar noch neben dem Arbeitgeber, von dem ich vielleicht einfach nur möchte, dass der seine Fürsorgeverpflichtungen nachkommt und der vielleicht von mir in Anspruch genommen wird, um beispielsweise eine Versetzung oder Kündigung des Mobbenden zu erzielen. Mhm. Weil den Anspruch könnte ich ja durchaus als betroffener, gemobbter Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen, dass der nämlich handelt.
Und welchen Anspruch würde ich geltend machen gegen zum Beispiel einen mobbenden Kollegen, also gegen den Aggressor, weil du sagtest, dann kommt nochmal Bewegung rein, wenn der eben auch quasi jetzt Konsequenzen befürchten muss?
Genau, also wenn der systematisch mich beispielsweise mit Persönlichkeitsrechtsverletzungen und so weiter überzieht für die ganze Zeit, ne, wie gesagt, die müssen natürlich beleg- und belastbar sein dann auch, ne, kann ich den zum einen auf Unterlassung in Anspruch nehmen, ja, dass der natürlich das nicht mehr machen darf, das kann ich außergerichtlich machen durch eine Unterlassungserklärung, die ich dann von ihm abfordere mit einer Vertragsstrafe, die man so in diesem Unterlassungsrecht quasi mit vereinbaren kann, setzt natürlich immer voraus, dass ich die Situation auch für ein etwaiges Gerichtsverfahren belegbar dokumentiert habe, ne, um es mal so zu sagen auch. Ne. Aber in der Regel führen diese Thematiken dann nicht so richtig zum Ziel, wenn ich eben den Sachverhalt nicht belegen kann. Das ist wirklich immer das große Problem. Je subtiler das Ganze läuft, umso schwieriger wird es natürlich fürs Opfer.
Mir ist gerade noch ein anderes Stichwort durch den Kopf gegangen. Also Tepe, wir waren jetzt schon in Richtung gerichtliche Auseinandersetzung. Das Stichwort Mediation, also kommt es eigentlich auch gerade so zum Thema Mobbing noch zum Einsatz?
Ist ein super Ding. Da muss man aber zu wissen, also habe ich tatsächlich auch schon mehrfach gemacht. Mhm. Wir haben ja, das ist ja gerade im Bereich von sozialen Tätigkeiten, in Kindergärten, in anderen sozialen Einrichtungen gibt es ja diese sogenannte Supervision, da wo dann Teams quasi sich regelmäßig in eine Sitzung begeben mit einer externen Beraterin, um so Teamsituationen aufzuarbeiten, um halt erst gar nicht in solche Mobbing-Geschichten reinzukommen, wo dann im Team dann auf einmal Unruhe entsteht, weil ja diese Teams in der Regel an Menschen arbeiten, also mit Kindern beispielsweise in Kindergärten, kirchlichen Einrichtungen, wo mit Menschen einfach gearbeitet wird oder in sozialen Einrichtungen, in Altenheimen, Pflegesituationen und so weiter. Da werden diese Supervisionen ja sehr, sehr häufig gemacht. Das ist ja schon so eine Art Prävention erstmal, was ich total gut finde, weil gerade in solchen Teams natürlich auch sehr schnell Situationen auch entstehen können, die vielleicht nicht so günstig dann auch für die Kunden, die Gäste, die Kinder oder wer auch immer dann da betroffen ist, sein können. Mediation ist ja dann immer mehr so auf einer zweiseitigen Ebene, also quasi zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder vielleicht zwischen dem Gemobbten und dem Opfer. Diese Prozesse, also nicht im rechtlichen Sinne Prozess, sondern eher Prozess im Schlichtungsverfahren, der Mediation, ist natürlich teuer. Und die Frage ist ja mal, wer trägt die Kosten? Also so rein faktisch jetzt. Mediation hilft unheimlich. Ich habe das also tatsächlich schon mehrfach gemacht. Man versucht das ja, also gerade im kirchenrechtlichen Bereich gibt es ja dann die sogenannten Schlichtungsverfahren auch, die man dann machen kann, wo dann quasi ein externes Gremium versucht, zwischen den Kontrahenten, ich nenne das jetzt mal neutral, zu schlichten, die dann, sag ich mal, durch den Träger vielleicht dann auch bezahlt werden, solche Verfahren. Die sind durchaus vernünftig, da kann man auch als Arbeitnehmer durchaus mal Vertrauen haben, weil ja letztlich alle Beteiligten, die da sind, so sollte man jedenfalls Wert darauf legen, nicht nur der Verschwiegenheit unterliegen, sondern auch das Arbeitsverhältnis ansonsten nicht belastet werden sollte aus diesem Schlichtungsverfahren heraus. Das ist ja eigentlich Ziel des Ganzen, ne? Dass man so außerhalb des Arbeitsumfelds. Es ist aber immer schwierig, wenn quasi so eine Schlichtungsplattform durch den Arbeitgeber gestellt wird. Also wie gesagt, im Kirchenrecht haben wir das ja ganz oft, dass man also über so Schlichtungsverfahren das löst. Mediation mit einem externen Mediator, ist auch ein Ding, aber der verlangt natürlich auch Geld. Und wer mal ein Mediationsverfahren gemacht hat, weiß auch, dass ein Mediationsverfahren an sich sehr zeitintensiv ist. Also man muss erstmal, in der ersten Sitzung klärt man erstmal überhaupt die Mediationsvereinbarung. Da versucht man zu klären, wie geht denn das überhaupt, worauf einigt man sich jetzt, sage ich mal, vom Mediationsprozess her. Das ist genau. So der erste Teil. Ne? Da sind die ersten 2 Stunden schon weg, ne? Ganz schnell. Und dann versucht man, die Situation zu klären. Jetzt kann das eine einfache Situation sein, aber sind die nächsten 2 Stunden schon weg. Und wenn dann ein Mediator die machen das in der Regel ja auf Stundenbasis, dann abrechnet, dann muss ja irgendwer am Ende den Deckel zahlen. Und ich habe tatsächlich mal einen Arbeitgeber erlebt, der das gemacht hat. Da haben wir aber auch ein bisschen Druck drauf gemacht. Da gab es aber noch einen anderen Hintergrund, dass er dann auch Interesse hatte, das zu lösen. Aber es ist eben da an der Stelle schon schwierig, dass das dann auch bezahlt wird. Manche Rechtsschutzversicherer übernehmen auch Mediationen, zum Teil zumindest. Dann muss man aber schon in so einem Premium-Tarif dann drin sein. Da gibt es die dann aber auch vielleicht nur den Arbeitnehmeranwalt dann vielleicht zum Teil oder vielleicht auch komplett bezahlen. Das muss man immer sehr stark verhandeln. Also der kostet sehr viel Zeit und Geld am Ende in der Mediation. Am Ende ist eine Mediation natürlich toll, wenn alle Beteiligten das ernst nehmen und man über eine Mediationsvereinbarung dann wieder zueinander finden kann oder zumindest ein Regelwerk hat, um miteinander umzugehen. Aber ich sag mal, der typische Fall ist es eher nicht. Mhm. Punkt.
Okay.
Das kann ein gut geschulter Arbeitgeber, / Vorgesetzter, wenn er denn dann nicht der Betroffene ist, ne?
Also. Ja, ich wollte gerade sagen, also kommt ja darauf an, wie nah oder fern die Beteiligten im Unternehmen dem Fall sind, ne?
Exakt.
Und manchmal, ja. Sitzen ja auch in den Personalabteilungen ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren, aber genau. Ist auch eher selten.
Genau, ne? Also das ist genau eher selten auch. Ne? Da muss man eben sehen, ne? Es gibt ja auch Anti-Mobbing-Beauftragte in großen Einrichtungen oder in großen Bereichen auch. Das ist dann so eine ganz externe Person, die kann man dann mit zur Hilfe nehmen. Aber so der typische Mediator, also der externe Mediator, der quasi so eine Mediation dann macht, ist eigentlich eher untypisch. Ne? Aber wie gesagt, für das Betroffene oder für den betroffenen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist es, könnte das befreiend sein, wenn er denn eine Hilfestellung von einer weiteren Person im Betrieb bekommen kann. Aber das muss halt eben, setzt voraus Offenheit und sehr viel Vertrauen.
Ja, Martin, was, wenn jetzt aber quasi alles Außergerichtliche keinen Erfolg hatte, auch keine Mediation gemacht worden ist oder nicht erfolgreich war und man landet tatsächlich vor Gericht, dann steht ja oft auch so das Thema Schadensersatz im Raum. Aber ist das eigentlich so einfach?
Nein, eigentlich eher sehr schwierig. Das Wort einfach würde ich in dem Zusammenhang eher nicht zu sehen. Also man muss vielleicht erstmal noch einen Schritt zurückgehen. An der Stelle würde ich mal sagen, also es gibt auch keinen in dem Sinne gesetzlichen Mobbing-Schadensersatzanspruch in irgendeiner Form. Also was gibt es nicht. Ne? Das ist im AGG, im Allgemeinen Gleichbehandlungsrecht, gibt es Ansprüche, die auf Ersatzmobbing bedingter Schäden wegen der in den 8 Merkmalen, die durch das AGG geschützt sind, eintreten. Da gibt es eine Rechtsgrundlage im allgemeinen Gleichbehandlungsrecht, was aber auch eher selten ist. Da kann man sich drauf begeben. Wenn wir, sage ich mal, im allgemeinen Schadensersatzrecht sind, dann wird es immer nur dann erfolgreich sein, in der Regel, wenn eine Verletzung eines Schutzgesetzes vorliegt, also wenn beispielsweise allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt ist oder möglicherweise auch eine arbeitsvertragliche Verletzung vorliegt. Das muss man sich so vorstellen. Ein Schmerzensgeldanspruch beispielsweise aufgrund der Verletzung der Gesundheit, ne? Allgemeines Persönlichkeitsrecht, wo quasi jemand isoliert wird, jemand herabgewürdigt wird, der Schikane unterliegt und so weiter und so fort. Und wenn diese Person dann vielleicht über einen längeren Zeitraum arbeitsunfähig ist, dadurch Depressionen bekommt, jetzt muss man natürlich wissen, das ist nicht so einfach festzustellen. Ja, also wenn jemand, der arbeitsunfähig ist, weil er vielleicht eine Depression bekommt, dann muss ja auch die Kausalität auf dem Mobbingverhalten des anderen auch beruhen. Aber diese Person könnte ja, jetzt mal so ganz einfach gesagt, einen Schadensersatzanspruch dadurch erlangen, indem diese dann über den Zeitraum von 6 Wochen und vielleicht noch darüber hinaus arbeitsunfähig ist. Also das ist ja, wir wissen, nach 6 Wochen hört das Krankengeld auf, dann kommt man vielleicht irgendwann mal nach einem gewissen Zeitraum in den Bereich Hartz IV und dann fällt natürlich, dann wird man ausgesteuert. Ne? Also das sind ja alles, sage ich mal, finanzielle Einbußen. Das kann man ja kalkulieren, was dann quasi rausgefallen ist. Mhm. Und wenn man dann feststellt, dass diese Erkrankung zurückzuführen ist, kausal ursächlich sozusagen durch das Mobbingverhalten ist, kann ich rein theoretisch einen Schadensersatzanspruch bekommen für das nicht erlangte Entgelt, was mir quasi weggefallen ist aufgrund dieser zielgerichteten Mobbinghandlung. Und ich kann natürlich auch einen Schmerzensgeldanspruch, weil ich jetzt in meiner Gesundheit verletzt bin, dadurch bekommen. Aber das ist nicht sehr einfach. Also gerade die Kausalität ist halt eben schwierig. Und dieses Umstandsmoment ist rechtlich sehr, sehr schwierig für den Verletzten darzustellen. Insofern ganz klar, es gibt diese Fälle, es gibt solche Fälle auch in der Rechtsprechung, wo einzelne Gerichte, das sind in der Regel dann Arbeitsgerichte, dann zu einem Schadensersatz kommen. Oder wenn es denn dann über das AGG letztlich dann läuft, also wenn jemand wegen der Benachteiligung aus dem AGG letztlich verletzt wird, weil eine der Voraussetzungen dort vorliegen, sprich die altersbedingte Situation da ist und so weiter, also diese typischen AGG-Bereiche dann drin sind, dass jemand wegen seiner, sag ich mal, Orientierung und so weiter gemobbt wird und so weiter und so fort. Wenn man das darauf zurückführen kann, dann gibt es eben den Schadensersatzanspruch, der direkt aus dem AGG ist. Man muss aber ganz wichtig sagen, diese Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die müssen wirklich auch für das Gericht systematisch auch vorliegen. Da gibt es Beispielsfälle auch so bei den Landesarbeitsgerichten, wo Menschen dann ein Schmerzensgeld bekommen, die dann beispielsweise immer wieder nach einem Kündigungsschutzverfahren vielleicht weiter gedemütigt worden sind, weil sie vielleicht nicht mit anderen Mitarbeitern kommunizieren dürfen. Die wurden einfach im Persönlichkeitsrecht verletzt. Und dann kann auch ein Gericht sagen, okay, da gibt es einen Schmerzensgeldanspruch. Der ist aber dann auch immer im Zermessen des Gerichts gestellt. Und da muss man sagen, das ist auch von bis am Ende. Da gibt es also keine klare Linie da irgendwo letztlich drin, dass man sagt, aber wir unterhalten uns eher nicht in amerikanischen Verhältnissen, sondern in deutschen. Ja, also, ja. Da sind wir irgendwo im 4, maximal, wenn es gut kommt, unteren 5-stelligen Bereich, wenn denn da tatsächlich wichtige Feststellungen dann durch die Gerichte getroffen werden und auch diese Kausalität dann da ist.
Also unterm Strich, alles in allem, also gerade wenn wir auf das letzte Thema nochmal gucken, schwierig, auch eine schwierige Situation insgesamt. Was würdest du jetzt einfach Mobbing-Opfern am dringendsten empfehlen? Und vielleicht nicht nur den Opfern, sondern im zweiten Schritt auch den Arbeitgebern.
Ja, also wie vorhin schon mal kurz angesprochen, ganz wichtig ist eben so viel wie möglich dokumentieren. Ne? Wer, wann, was, wer war dabei? Ne? Das sind so die Grundlagen, also auf Deutsch das Mobbing-Tagebuch zu führen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass eben im Prinzip die Situation dokumentiert sind. Wenn es beispielsweise durch schriftliche Korrespondenz ist, natürlich auch diese dann festhalten, wenn irgendwie Zettel aufgeklebt werden an der Tür, dass man also quasi alle Beweismittel halt irgendwie sammelt und natürlich mit einem Datum versieht und auch mit einem Sachverhalt drumherum. Das ist das Mobbing-Tagebuch. Natürlich sich dann auch notieren, die Zeugen mitzunehmen. Der Betroffene sollte, ganz wichtig, nicht zu lange warten, das Thema anzugehen. Und auch nicht innerlich zu zurückhaltend sein. Also er sollte sich das angucken, was da so läuft. Das ist ja oftmals so ein schleichender Prozess. Aber er sollte möglichst schnell sein Beschwerderecht nutzen oder sich dann vielleicht mit dem Vorgesetzten oder, wie ich das eben schon sagte, mit dem Mobbenden einfach mal zusammensetzen, versuchen, das Gespräch zu führen. Wenn das nicht dazu führt, dann sich im Unternehmen bei dem nächsthöheren oder bei einer anderen Vertrauensperson melden oder, wenn es denn gar nicht anders geht, tatsächlich einen Anwalt aufsuchen, der dann der kann ja hart reagieren, der kann aber auch ein Gespräch anbieten. Ne? Also das habe ich auch schon gemacht, dass ich dem Arbeitgeber eine Situation geschildert habe, wo vielleicht zwei Mitarbeiter ein Problem hatten und dann kann man das überleiten und sagen, also eigentlich mein Mandant möchte gar nicht jetzt das Arbeitsverhältnis ansonsten gefährden, würde sich nur wünschen, ne? Also man kann ja einen Wunsch äußern, dass der Arbeitgeber da vielleicht mal reagiert. Bisherige Gespräche mit einem anderen Vorgesetzten hätten noch zu keinem Ergebnis des Fortschritts geführt. Ja, so kann man das formulieren. Ne? Gucken, was dann passiert. Aber wichtig ist halt eben die Dokumentation für den Arbeitnehmer. Ein anderer Punkt ist natürlich noch, der kann auch seine Arbeitsleistung zurückhalten. Aber das ist natürlich dann schwierig, weil da kommt ja dann auch tatsächlich die Beweisnot dann möglicherweise.
Okay. Du hattest jetzt gesagt, nicht zu lange warten. Das finde ich, überlege ich jetzt gerade, finde ich schwierig einzuschätzen. Gibt es irgendwie
Nein.
Kannst du noch ein Gefühl dafür geben?
Gefühl.
Zulage?
Gefühl.
Okay. Ne?
Also, ich sag mal, der Betroffene sollte tatsächlich die Situation abwarten. Das kann er, ich sag mal, tatsächlich durch ein Gespräch, durch so ein Erstberatungsgespräch mit dem Anwalt beispielsweise, wie gesagt, da haben wir viele Situationen schon zumindest erstmal einfangen können, auch, um es mal so zu sagen, auch, ne? Und das geht natürlich so als erstes. Das meine ich somit nicht zu lange warten. Man darf aber auch jetzt nicht Überaktionismus haben, ne? Dass man sofort dann auf alles draufhaut. Ne? Aber das ist halt eben sehr, 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 sehr einzelfallabhängig auch. Und das hängt sicherlich auch von den Befindlichkeiten der betroffenen Person und auch von dem Arbeitsumfeld ab. Und du fragtest ja noch mit dem, was kann der Arbeitgeber dann noch machen? Da halt meine ich immer Ruhe bewahren. Das ist ganz wichtig, Ruhe bewahren und vor allen Dingen auch sich nicht auf eine Seite schlagen. Wenn man jetzt mal so einen typischen Fall nimmt, wo Mobbing auf der gleichen Hierarchieebene läuft oder unterhalb der Hierarchiestufe des eigentlichen Arbeitgebers. Also wenn es um den Geschäftsführer nicht geht, sondern eher um die Ebene darunter oder um die Ebenen darunter. Ein offenes Ohr für beide Seiten haben und versuchen, die Parteien zusammenzubringen. Neutral sich verhalten, das ist ganz, ganz wichtig und tatsächlich auch die, vielleicht auch eine Akte, in Anführungszeichen, eine Akte führen, also das für sich auch zu dokumentieren. Vielleicht auch einen externen Berater mit reinzieht, der sich der ganzen Situation, die einfach sich mal anhört, je nachdem, wie weit er dann auch gehen will, der Arbeitgeber. Aber ganz wichtig ist tatsächlich, so eine Neutralität zu bewahren. Das finde ich wichtig, um beiden Seiten erstmal Gehör zu geben. Ne, denn nicht immer muss das eine oder das andere richtig sein. Also versuchen, sich ein eigenes Bild zu schaffen. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die dann der Arbeitgeber machen kann, wenn er beispielsweise aufgrund seiner Ermittlungen, das kann er ja auch mal mit anderen Teammitgliedern sprechen, beispielsweise, wenn wir jetzt eine Situation haben auf der Teamebene, zu hören, wie das dann so ist, dann kann es ja sein, dass die dann sagen, ja, der macht das immer, der andere Mitarbeiter mobbt den immer. Da muss man natürlich aufpassen, dass nicht der vermeintlich Betroffene gemobbt wird von der Gruppe. Ihr versteht gerade, worauf ich hinaus will, weil das kann dann ja eine Situation sein. Einer sagt, ich fühle mich gemobbt. Tatsächlich will derjenige aber jemanden aus dem Team grenzen, der gar nicht mobbt, aber nimmt das als Aufhänger und weiß, dass auch andere Teammitglieder auf seiner Seite stehen. Verstanden, welche Situation ich meine? Also diese Ermittlung ist halt wichtig. Also das, wer ist glaubwürdig? Wem kann ich glauben?
Okay.
So, und dann ist tatsächlich dann die Frage, wie ich arbeitsrechtlich sanktionieren kann. Also beispielsweise durch eine Abmahnung. Ja. Genau. Das Thema Versetzung kann natürlich auch ein Thema sein. Aber da muss man wirklich sehr, sehr genau gucken, wer denn tatsächlich, also wie die Protagonisten, in welchem Verhältnis die stehen und wie denn sozusagen diese Erkenntnisse laufen. Weil da habe ich auch schon die dollsten Dinge erlebt, wo tatsächlich das dann auch Arbeitgeber gemacht haben, aber sich dann doch am Ende auf eine Seite falsch geschlagen haben. Weil nämlich genau die Situation war, dass quasi jemand aus dem Team des Mobbings bezichtet wurde, aber eigentlich der Gemobbte war. Ja, schwierig. Aber letztlich sind es da die typischen Reaktionen, die der Arbeitgeber machen kann. Er kann halt abmahnen, versetzen und dann gegebenenfalls auch eine ordentliche oder eine außerordentliche Kündigung aussprechen. Und die kann natürlich dann darauf gestützt werden, dass dann der Betriebsfrieden gestört ist. Achtung, der Arbeitgeber muss natürlich dann, wenn es denn um eine außerordentliche Kündigung geht, das natürlich auch darlegen und beweisen. Ja, und das kann er natürlich dann durch so ein Team, die dann halt sagen, ja, der hat tatsächlich gemobbt und dann wäre ja dann unter Umständen der Zeugenbeweis, der Beweis, der dann halt dann dazu führen wäre. Da würde man quasi eine Betriebsversammlung beim Arbeitsgericht haben. Na? Na, der kann natürlich auch von vornherein präventiv, sag ich mal, Beratungs- und Beschwerdestelle mit einrichten. Also, oder auch Betriebsrat, ne? Es gibt auch Betriebsvereinbarungen, die man darüber schließen kann. Das hängt natürlich dann von der Größe des Betriebes ab. Gibt es einen Betriebsrat auch? Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Am Ende ist es dann auch, letztlich der Betrieb. Wie ist das Klima insgesamt im Betrieb? Wie ist das Flair? Wie gehen Arbeitgeber quasi mit solchen Situationen um auch? Ne? Das ist sehr, sehr, sehr schwierig, ne? Dann auch für den Arbeitgeber. Aber wie gesagt, ganz einfach, auch da ist der Arbeitgeber erstmal Aufklärung. Das ist das Wesentliche und dann eben entscheiden, was man dann macht.
Ja, komplexes Thema. Und was mir jetzt am besten gefallen hat, ist auch nochmal zu sagen, es kommt natürlich auch darauf an, präventive Maßnahmen auch schon zu ergreifen, womöglich. Du hattest vorhin auch mal von Supervision gesprochen. Mir fällt da jetzt noch ein, insgesamt auch sich dafür stark zu machen, dass auch Teamentwicklung gibt. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass Arbeitgeber eine klare Haltung haben, ne? Das Thema Kultur und wie stehen wir eigentlich als Unternehmen zu diesen Dingen?
Also Unternehmenskultur ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da auch eine Rolle spielt. Die Fälle sind halt zu unterschiedlich, Betriebe sind zu unterschiedlich, dass man da wirklich auch keine so ganz allgemeine Marschrichtung geben kann. Also man muss halt so ein, ich sag das immer, kritisches Personalbewusstsein haben, damit meine ich dann letztlich auch, dass man ein Gespür für die Situation als Arbeitgeber haben muss, wenn man das denn will, um, sage ich mal, aufkeimende Probleme im Team dann auch zu regeln, weil natürlich auch am Ende die Arbeit und die Ergebnisse auch darunter leiden können.
Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Martin.
Ich hoffe, dass wir damit da draußen dem einen oder anderen ein paar Ideen geben könnten, wie man dann mit solchen Situationen umgeht. Und nicht, wie gesagt, nicht alles das, was als Mobbing empfunden wird, ist sofortiges Mobbing. Das muss man ganz deutlich sagen. Also das zielgerichtete Handeln, da muss man wirklich sehr, sehr zurückhaltend sein in der Würdigung. Aber wenn es denn soweit geht, dann ist die Dokumentation sehr, sehr wichtig, damit man die entsprechenden Maßnahmen greifen kann.
Ja, Martin, auch von meiner Seite vielen Dank.
Sehr gerne.
Da waren jetzt nochmal sehr viele spannende Sachen drin, die wir im ersten Podcast nur am Rande besprechen konnten. Mit dir aus der Praxis die Sicht zu haben, ist natürlich jetzt nochmal sehr wertvoll, auch dann für alle Betroffenen oder auch für diejenigen, die sich mal einen Überblick verschaffen wollen. Ich will zum Schluss jetzt schon mal gerne auf die nächste Folge verweisen, beziehungsweise auf die nächsten beiden Folgen, weil wir immer ein Monatsthema haben, wo wir dann in zwei Folgen ein Thema behandeln. Das Thema im Februar wird Persönlichkeitsanalyse in Recruiting und Personalentwicklung sein. Wir sprechen über die Unterschiede und Eignung von Tools. Wir gucken, was Tests leisten können und was nicht, welche Alternativen es gibt und Kriterien bei der Auswahl. Die erste Folge in zwei Wochen wird wieder von Heike und mir alleine bestritten, wo wir so eine kurze Einführung geben und dann zwei Wochen später werden wir uns auch wieder einen Gast einladen. Wer das sein wird, verraten wir in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss.